Also es fühlt sich ein Startup an, aber auf der anderen Seite, es gibt doch schon ein Zeitchen. Keine Ahnung. Aber ist eigentlich egal, es geht darum, dass man ein Startup noch fühlt und so denkt.
Willkommen zum Waldgeflüster, einem Podcast rund um Nikin. Heute sind wir hier mit dem Nicolas, einem Co-Founder und dem CEO von Nikin, und wir werden in dieser Folge Back to the Roots gehen und uns mit dem Anfang von Nikin beschäftigen. Nicolas, ich habe es im Waldgeflüster gehört, mit 5'000 Franken Startbudget zu einem Millionenumsatz. Hättest du das vor 6 Jahren geglaubt?
Du hast eine gute Frage, das haben wir uns nachträglich ein paar Mal gefragt. Nein, wir haben einfach angefangen und einfach mal gemacht. Ich habe irgendwie 2'000 Franken reingebracht, Robin 2'000 Franken. Und haben dann bei einem Bier die tolle Idee gehabt, von Bäumler Pflanzen als Pfadfinder. Und einfach mal angefangen. Also mit wenig Sachen angefangen, mit wenig Mützen.
Von wo hat er das Geld gehabt?
Ich hatte ein Footbrecht vor Nikin. Das hat Nikit geheissen. Hat ihm mal den Namen ändern. Hat irgendwann gedacht, komm, ich mache mit Robin irgendwas Neues. Und der hat noch 2'000 Franken vom Konto gehabt. Und der Robin selber hat dann noch irgendwie 2'000 oder so reingebracht. Und der musste mit dem langen. Und ja, irgendwie haben wir es dann geschafft.
Hättest du geglaubt vor 6 Jahren, dass so etwas Krasses daraus entsteht?
Nein, also ehrlich gesagt niemals. Wir haben es ja nicht gestartet mit dem Ziel, um das Vollzeit zu machen. Wir hatten einfach Lust, um etwas zu machen und durch was zurückzugeben. Ja, so insgeheim, irgendwann so 2017 schon Traum gehabt, stell dir vor, ich könnte irgendwie Vollzeit das machen. Und stell dir vor, wir könnten irgendwie 1 Million Bäume noch pflanzen und. Und aber so am ersten Tag am Start glaube ich nicht wirklich.
Das ist mega faszinierend. Und du sagst, stell dir vor, normalerweise stehen ja so Träume im Kinderzimmer. Was hat ein Bar in eurem Fall damit zu tun gehabt? Du hast vorhin Bier erwähnt.
Ja, ich habe in Winter gewohnt und dort jemanden gesehen, der Nikit Bag angehabt hat. Und das mich daran erinnert, hey, ich müsste das eigentlich wieder mal pushen und wieder probieren. Ich habe immer gehört, meine Mutter hat immer gesagt, komm, mach's nochmal. Und dann, wenn ich das gesehen habe, dachte ich, komm, jetzt ist der Moment, um den Robin zu fragen, weil wir es immer mal gesagt haben, eines Tages machen wir zusammen wieder was. Und dann ja, wir beide sind halt von Lenzburg Region und haben uns dort im Pub getroffen, wo alle hingehen. Und er ist gerade von Kanada heimgekommen, steht dort die Wälder gezogen, hat Englisch gelernt. Und dann ist es dort langsam entstanden.
Also du würdest schon sagen, dass deine Mom einen wesentlichen Einfluss hatte?
Ja, sehr. Ohne sie mir jahrelang sagen, zwei, drei Jahre lang, mach das Nikit weiter, du brauchst eine neue Bag, neue Farbe, neue dies, neue Sinnes. Hätte ich, glaube ich, nicht in dem Robin angerufen, als ich jemanden im Winter gesehen habe.
Was mich doch zu der Frage führt, ich meine, er hat eine Bag gehabt. Wieso ist das erste Produkt eine Mütze, also eine Beanie oder Trini?
Du hast echt eine gute Frage. Die Story, wie wir es erzählen, ist, dass wir zuerst 60 Wintermützen hatten, haben wir auch gehabt, haben wir dann noch Bags gehabt, nebenbei. Und die Bags sind aber keine Bäume gepflanzt. Wir haben am Anfang den Slogan Stil mit Nutzen verbinden. Und beim Trini, Tree Beanie, ist ein Baum gewesen, der gepflanzt wird. Und beim Bag ist einfach gewesen, dass es eine normale Turnsache war, einfach praktischer war mit der Tasche. Also ich habe die Frage nicht ganz beantwortet, ich weiss.
also eigentlich hat er auch einen Rucksack gehabt, aber das verschwiegen wir jetzt einfach, weil das Trini die coolere Geschichte ist.
Ja, wobei lustig zum Erzählen ist, da Jahr werden wir 7 und wir werden das Jubiläumsprodukt einen Turnsack rausbringen, so ein bisschen Back to the Roots mäßig.
Nice. Passt ja mega gut zu der Folge. Aber ich hoffe, der Rucksack kommt aus Europa, weil ich habe gehört, die ersten Trinis sollen tatsächlich aus China gekommen sein. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Also wir haben es nicht direkt in China bestellen lassen, sondern wir haben einfach irgendeinen Händler gesucht, der Wintermützen hatte. Und das war einiges in Österreich. Da hat es die Caps gegeben, die ähnlich aussehen wie die von Carhartt oder Beanies. Und es ist am Anfang nicht um Nachhaltigkeit in Bezug auf die Lieferkette und auf Material etc. gegangen, sondern wirklich nur darum, um einen Impact auf die Natur zu haben. Wir waren Pfadfinder und haben etwas Natur zurückgegeben, that's it. Und erst ein bisschen später, also nach 2-3 Monaten, wo uns viele Kunden und Kundinnen dann geschrieben haben, dass es schön und gut ist, dass wir als Pfadfinder ja Bäume pflanzen, aber dass solange wir unser Staff aus China beziehen, das Ganze jetzt Sinn macht, wir sollen auch nachhaltige Mode machen. Ja, und haben wir ja auch gemacht. Also wir sind gegoogelt, was heisst nachhaltige Mode. Und haben dann gesehen, okay.
Die Google-Definition.
Ja, also wir haben herausgefunden, dass es noch keine allgemein akzeptierte Definition für Nachhaltigkeit gibt. Gibt es auch heute noch nicht. Aber wir haben dann gesehen, dass es vor allem zu tun mit lokalen Produzieren, nachhaltigen Materialien verwenden. Wir haben aber auch gesehen, dass es schon ein paar Brands gibt. Die sind aber sehr, sehr, sehr teuer. Und uns ist es darum gegangen, dass wir junge Leute ansprechen können. Und wir wollen für irgendwie 80 Franken ein Trini, also Wintermütze, made in Switzerland anbieten, weil das 20-Jährige sich nicht leisten kann. Wir haben dann gesagt, komm, wir machen auch noch nachhaltige Mode bezahlbarer. Und dann ist das Ganze Schritt für Schritt gekommen und das letzte Jahr die ziemlich weiterentwickelt.
Und dann, also wie kann ich mir das vorstellen? Sie dann dann hat er einen Produzent in Europa gefunden und dann hat er einfach von dort gerade direkt an Kunden können verschicken oder wie ist das gegangen?
Also es ist ein bisschen gegangen, bis wir die ersten Produzenten in Europa gefunden haben. Das Problem ist in Europa, es ist teurer. Du hast auch höhere Mindestmengen wie in China Und haben dann, glaube ich, angefangen mit der Wintermütze, mit dem Albert, von Polen.
Wie findet man so einen Albert aus Polen?
Das ist jetzt fast ein bisschen blöd, aber wir müssen nochmal googeln. Also am Anfang sind wir googeln und sind wir irgendwann auf der Seite gekommen, die europages.co.uk heisst. Und dort findest du extrem viele Produzenten. Dort haben wir viele andere gefunden. Mittlerweile natürlich ist es nicht mehr so. Mittlerweile ist es auch über Empfehlungen von den bestehenden Produzenten und. Oder bei anderen Brands, die ihre Produzenten offenlegen, die wir auch machen, aber doch noch nicht so viel machen. Ja.
Und hat es auch Sachen gegeben, die er noch hier hätte müssen machen? Oder wie ist das gewesen? Sind dann die Bini-Sex so fix fertig gekommen und ein nice Geschäftsmodell?
Also, wir haben am Anfang, stimmt, das ist eine gute Frage, am Anfang haben wir Beanies, haben wir einfach von ihm produzieren lassen. Aber die Weblabels, die Bäumli und so weiter, da wo du zum Beispiel gerade da bist, das haben wir am Anfang haben wir in Italien herstellen lassen und haben sie in Lenzburg bei der Stiftung für Behinderte, jetzt so geheißen, jetzt heißt es Orte zum Leben, von Leuten, die gewisse Beeinträchtigung haben, angefangen draufzunehmen. Und das war recht schön, dass man dann den lokalen sozialen Aspekt reinnehmen konnte. Und das ist dann so weiter und weiter gegangen und irgendwann ist es leider zu viel geworden und dann haben wir ja angefangen, das Ganze einfach in Polen machen mit dem Albert dann.
Mhm. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wenn als Startup kann man dann echt zur Stiftung gehen? Ist das so einfach?
Es ist noch erstaunlich, wie viele Stiftungen offen sind für Startups und für neue Ideen. Also wenn man anfängt und irgendetwas produzieren oder irgendwie muss Logistik machen auf jemanden mit nur wenig Stück, sind extrem viele Stiftungen in der Schweiz da und sind ready zu helfen. Darum geht unbedingt auf sie zu, wenn ihr was wollt.
Hey, mega coole Info. Führt mich gerade zu einem weiteren Punkt. Hat die Logistik auch gerade über die Stiftung gemacht? Oder wie ist das gelaufen?
Die Logistik haben wir sehr lange selber gemacht. Die haben wir zuerst jetzt den Bruder von Robin gemacht. Nein, sorry, ganz zuerst. Hat die Mutter und der Vater von Robin gemacht. Und ich und der Robin irgendwelche Nachtschichten, wo wir es abgewesselt haben.
Hat er noch gearbeitet nebendran?
Ja, wir haben hier noch studiert. Ich hatte 40% Job gehabt und der Robin hat voll studiert. Ja, und dann haben wir die ersten Leute angestellt, 2018. Eben zum Beispiel die Regula, wo sie Logistikchefin war. Eine coole Story zu ihr, sie war Kleinkindererzieherin, bevor sie dann Logistikchefin bei uns wurde. Sie hat einen super Job gemacht. Und dann ist es so weiter und weiter gegangen, immer mehr und mehr Räume gehabt, immer weniger und weniger Platz. Und dann der Robin hat sein Studium unterbrochen und ja, meinen Job gekündigt. Und ja, dann haben wir es Vollzeit gemacht.
Hey, das klingt mega crazy. Es führt mich aber so ein bisschen zurück zu dem Punkt, wir haben schon mal angesprochen in dieser Folge, Familie. Und wieder höre ich, die Familie von Robin hat mega geholfen. Was hat Familie so allgemein für dich für eine Bedeutung? Echt so, ja klar, in Bezug auf das Startup, aber auch generell.
Ich glaube, Familie ist für mich einer der sichersten Häfen, blöd gesagt. Emotional, auch irgendwo durch örtlich. Also irgendwie das Familienhaus ist für mich, wenn man das hat, irgendwie Vater oder Mutter im gleichen Ort wohnt, da so der Rückzugsort, um kann gehen. Und auch von meiner Seite her, mein Vater hat mich auch unterstützt. Also zum ganz ehrlich sein, auch finanziell. Während dieser Zeit. Ich habe ein bisschen Support bekommen während des Studiums. Ganz am Anfang bin ich Kind. Und ja, ich glaube, ohne Familie und Friends and Family wäre es nicht gegangen am Anfang.
Hat die Papi, wenn er dich finanziell unterstützt hat, nicht so etwas wie einen Businessplan gesagt? Hat er auch mal einen Businessplan geschrieben?
Nein, wir haben keinen Businessplan gehabt. Nein, wir haben einfach angefangen, wir haben so allgemein die Einstellung gehabt, einfach machen, einfach drauf losgehen, Fehler machen, Fehler bewusst eingehen und Fehler schnell machen. Wir haben da realisiert, irgendwie, es geht gar nicht so gross um die Idee. Also weißt du, der Businessplan, die Idee, die irgendwie auf 100 Jahre rausgeplant ist, sondern es geht um die Umsetzung. Und ja, wir haben dort einige Fails gehabt, auch auf dem Weg von Nikin.
Dann denkst du, so Fehler könnte man nicht verhindern?
Ja, nein. Also ein riesen Fehler, den wir hatten, war das erste T-Shirt, das wir hatten. Dort haben wir beim XS die kleinste Frau und beim XL den grössten Mann abdecken. Hat nicht so ganz funktioniert.
Das ist passiert.
Das XL, das wir hatten, war eigentlich mehr ein M und das XS, das wir hatten, war irgendwie glaub, viel zu klein. Also einfach niemandem passt im Endeffekt und ja, ein kleiner Fehler.
Ja, mal so ein Sneak in Baden durch und das war irgendwie auch nicht so ganz super an Aspekt.
Ja, das ist der zweite Fehler, ehrlich
gesagt. Was ist dort passiert oder was war das Problem?
Du, das war noch während der Zeit, wo wir Stil mit Nutzen als Slogan hatten, wo wir praktische Produkte hatten und Bandprodukte. Das Badetuch war ein Badetuch, das eine versteckte Tasche drin hatte. Dass man den Badetuch als Badetuch liegen lassen und kannst ins Portemonnaie oder was immer drin lassen. Und wenn das Material nicht kennt. Und das Material war so irgendwie aufladend, irgendwie anziehend, irgendwie gewesen, dass wenn du es in der Bade am Boden gelegt hast, dass der halbe Rasen mitgezogen hat, Blätter. Du hast es nachher auch nicht von Hand nicht gut wegbekommen, du hast es mit der Waschmaschine wirklich wegbekommen. Also viele Kunden und Kundinnen haben es nicht mehr brauchen. Aber sie haben es uns verzeiht, es war am Anfang, wir haben offen im Empfehlen kommuniziert und dann haben wir massiv gelernt über Material in dem Moment.
Also würdest du generell empfehlen, so das offene Kommunizieren von Fehlern oder von Aktionen, die man durchführt?
Definitiv, also wenn es um Fehler geht, aber zum Beispiel Nachhaltigkeitsbestreben. Wir haben viele Jahre kommuniziert, hey, wir sind nicht perfekt, wir sind auf dem Weg, wir probieren dies, jenes, das ist gut, das ist nicht gut. Und ich glaube, das ist sehr gut angekommen, sehr ehrlich und da ist man irgendwo durch vertrauenswürdig geworden, auch wenn man nicht alles perfekt macht, sondern wenn man einfach ehrlich ist.
zu was führt das heute? Also gibt es irgendwelche Kennzahlen, die ihr habt im Bereich Branding, die das belegen, oder wie ist das?
Hey, ja, wir haben gerade letztens wieder mal unsere bestehenden Kunden und Kundinnen gefragt, was sie so zu so verschiedenen Wörtern meinen. Also wir haben eine Auswahl aus 6 Wörtern und dort ist zum Beispiel eins vertrauenswürdig. 56% von den Leuten sieht das als vertrauenswürdig. Oder 91% von den Leuten sieht uns als nachhaltig, 60% sieht uns als naturnah, 20% als communitynah und. Also man sieht es auch in den Zahlen. Oder auch, wo wir schon gefragt haben, ob wir transparent oder inspirierend sind, haben wir auch irgendwelche Werte kommen, ich glaube ca. 40% rum. Das finde ich recht gut.
Was verstehst du unter Transparenz oder inspirierend?
Inspirierend geht für mich in die Richtung, dass wir irgendwelche Sachen machen oder kommunizieren, die andere Leute dazu bringt, um irgendetwas auch machen oder irgendetwas denken. Also Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Blog über Blogging, das heisst im Wald rumlaufen und dabei joggen und dabei Abfall aufzusammenlesen. Mhm. Und wenn nachdem es 2-3 Leute gibt, die auf Basis von dem das mal ausprobieren, dann ist es irgendwo inspirierend, meiner Meinung nach.
Yes, ich sehe. Ja, eigentlich mega krass, wie man so mit kleinen Sachen etwas Grosses bewirken kann, oder nicht?
Also genau mit so Content wie mir jetzt. Ich hoffe auch, dass das die eine oder andere Person inspiriert oder motiviert.
Dreht irgendwann 2018 mal gefunden, nein, so wie jetzt irgendetwas im Branding ist nicht gut. Und dann hat er irgendwie die Logos geändert. Und was hat er schon noch gemacht? Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
Stimmt, wir haben ja Nikin eigentlich mit dem Slogan «Stream mit Nutzen» verbinden und haben so ein komisches Logo vorher gehabt, so eine Kette. Das habe ich mal designt, das war eher wüst, das haben wir irgendwie behalten. Und wir haben aber Produkte mit dem Baum drauf. Und die Produkte mit dem Baum drauf sind viel besser gelaufen. Und wir haben aber von vielen Kunden und Kundinnen gehört, hey, mach doch nur noch Baum und. Und wir haben irgendwie gedacht, hey, nein, wir möchten unseren Wertrolle überbleiben. Wir möchten nicht einfach irgendwo durch jetzt nur einen Baum gut laufen, Baum machen und irgendwie voll auf Geld und Kapitalismus, whatever gehen. Und irgendwann hat es Kunden und Kundinnen mehr gestresst, dass sie es cool gefunden haben, dass wir unseren Wert treu geblieben sind. Und haben dann gesagt, komm, jetzt machen wir einen Rebranding-Workshop. Haben uns in Sursee am See getroffen, in so einem Häusli. Und haben dann zum Beispiel 5 Logos gehabt, die wir kennen. Das 5 haben wir eigentlich nicht so cool gefunden, weil dann noch Rieke und Chemie Auswahl hat. Und haben das in mehrere WhatsApp-Chats umgeschickt und gefragt, welches Logo das beste ist. Und haben 200 Antworten bekommen.
Das war crazy. Ja. Das ist ja mega viel.
Ja, und da, was am besten war, ist dann da, dass wir eigentlich nicht so toll gefunden haben, das Logo Nummer 5. Und das ist. Bis heute unser Logo.
Also das ist echt der fancy Tannenbaum, das ist echt aber nicht cool findest.
Gut, ehrlich gesagt sind alle mit Tannenbäumen gewesen, aber gewisse irgendwie der Tannenbaum in einem Kreis oder der Tannenbaum sonst irgendwie und nicht so prominent klar im Zentrum.
Ja, also der hat schon recht klar gewusst, wo der anweht in welche Richtung.
Ja, es ist klar gewesen, weil uns haben ja Kunden und Kundinnen und unsere Community schon gesagt, geh bitte mehr Richtung Baum.
Ist es immer so, dass ihr einen Ansatz fahrt, der mega stark darauf abzielt, hey, Community einbinden und auf Community eingehen und Leute, die uns cool finden, inspirieren. Oder wie ist das so der Umgang damit?
Das haben wir von Anfang an eigentlich schon gemacht. Wir haben es gar nicht bewusst entschieden, wir gehen voll auf Community, sondern wir haben es einfach überall gemacht, was Sinn gemacht hat am Anfang. Also wir haben mega viele Bilder gepostet von unserer Community, die Niki nachgehört. Wir haben sie immer wieder gefragt, ob wir da oder da Produkte machen sollen, ob sie Ideen haben. Wir haben auch schon Austausch mit ihnen gehabt. Wir haben sogar schon mal ein T-Shirt designt mit über 1000 Design-Sendungen, also das Crowd-Design. Das war recht heftig gewesen.
Wie geht das?
Wir haben einfach eine Preisausschreibung gemacht, haben glaube ich irgendeinen Betrag dort vergeben und haben Werbung dafür gemacht. 1000 Leute haben das Design geschickt, wir haben 50 ausgewählt und die Community hat wiederum aus diesen 50 entschieden gehabt, welches Design wir schlussendlich werden umsetzen.
Und er hat es echt gedruckt und rausgegeben?
Wir haben es gedruckt und in 1-2 Stunden ist es ausverkauft gewesen. Das ist mega gelaufen. Das war recht cool gewesen. Ja.
Crazy. Und tut ihr dann so Aktionen auch wiederholen oder sagt ihr so, hey, das war jetzt mega cool gewesen, aber wir machen das nicht aus Kapitalismusgründen, obwohl wir wissen, dass es mega gut läuft, sondern wir tun jetzt einfach eine neue Aktion wieder probieren, etwas Neues, was die Leute wieder cool finden.
Also das Crowd-Design selber haben wir wieder gemacht. Ist immer noch gut gelaufen, immer noch 300-400 Einsendungen. Weniger gut als das Letzte. Aber was wir angefangen neu machen, sind neue Sachen. Also wir haben angefangen, Bäume pflanzen in der Schweiz mit unserer Community, Städte aufräumen, Bergen aufräumen, Secondhand-Märkte organisieren und solche Sachen. Es kommen schon wieder neue Sachen dazu, aber da, wo die Leute cool finden, dann machen wir wieder.
Das war mega spannend. Wir sind jetzt so im Schnelldurchlauf von so ganz am Anfang der ersten Mütze bis hin zu, was Niki auch so macht und was Crowd für eine Bedeutung hat. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen über das Ganze hinweg schauen, was sind so deine vielleicht 3, 4, 5 Learnings, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern würdest mitgeben?
Es gibt sehr viele verschiedene. Also das eine habe ich schon gesagt, einfach machen ist etwas am allerwichtigsten. Auch etwas, wo es nicht nur um Nicking geht, sondern allgemein, ob man will das Geschäft aufbauen oder seine Traumreise verwirklichen oder Content Creator werden, was auch immer, ist, es geht nicht um die Idee, es geht um die Umsetzung, weil du fährst mit etwas an, wirst aber im Laufe der Entwicklung, so seine Richtung anpassen. Ich würde unseren Podcast ja auch, oder deinen Podcast auch anders aussehen in einem halben Jahr. Und auch was wichtig ist, wenn es darum geht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, ist, dass der Personal Fit viel, viel wichtiger ist als Skills. Das haben wir von Anfang an gemacht. Setzen wir immer noch drauf. Und sonst auch, glaube ich, du musst Freude haben am Prozess, egal wie was. Es ist wie bei den Ferien. Eigentlich die Vorfreude auf die Ferien und das Planen ist fast schöner als die Ferien selber. Und das ist auch bei einem Startup aufbauen und so.
Gut, bei der Ferien würde ich dir jetzt nicht ganz zustimmen. Aber in Bezug auf ein Startup und Content Creation fühle ich das auf jeden Fall sehr. Ja, hey, merci für deine wahnsinnig spannenden Insights zu diesem Thema. Ich glaube, auch für euch zusammenfassend kann man sagen, einfach googlen. Oder vielleicht heutzutage ChatGPT. Aus Insights kann ich sagen, der Nicolas ist ein unglaublich grosser Liebhaber von AI-Tools, insbesondere ChatGPT, oder nicht?
Mal, definitiv. Ich brauche es jeden Tag, ehrlich gesagt.
Ja, macht auch mega Sinn. Wenn du Fragen, Bemerkungen oder Anmerkungen hast, schreib uns doch bitte über jegliche soziale Kanäle oder Social Media, wie ich das in meiner Generation nenne. Und zum Schluss, merci für das Interview, Nicolas. Und,
merci dir, Damian.
Das letzte Wort hast du.
Hey, es war super schön, vor allem echt schön, hier mit irgendwie Vogelzwitscher im Wald einen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich auf alle weiteren, die wir aufnehmen. Merci.